Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im B2Pet Podcast. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und reinhört. Und heute geht es um ganz große Themen. Nicht nur große Themen der Branche, sondern auch große Themen, wenn man es im übertragenen Sinne betrachtet, weil es geht unter anderem um Verantwortung, Wandel und Vision. Und um das Segment der Aquaristik. Das war bisher noch gar nicht explizit Thema hier im B2Pet Podcast. Deswegen freut es mich heute umso mehr, dass wir uns da ein bisschen tiefer reingraben können. Und in Deutschland erfreut sich die Aquaristik ja weiterhin einer großen Beliebtheit. Immerhin in Europa ist Deutschland das Land, das mit den meisten Aquarienbesitzerinnen und Besitzer beherbergt, auf Platz 2 direkt hinter England. Es ist also auf jeden Fall ein Segment voller Chancen, aber auch vieler Herausforderungen. Und das haben uns sicherlich die letzten Jahre auch gelehrt. Und wenn man sich die Marktdaten der Verbände IVH und ZZF anschaut, dann erleben wir eben ein leichtes Plus beim Zierfischfutter, aber dann eben ein Minus von immerhin 6,2% beim Zubehör. Und nach dem Corona-Boom, da hatte man ja so den Eindruck, da werden viele Anschaffungen auch so ein bisschen vorgezogen, sank die Zahl der Aquarien dann im vergangenen Jahr auch ein Stück weit erwartungsgemäß. Und Gründe können natürlich auch sein, die Kaufzurückhaltung aufgrund höherer Energie- und Lebenshaltungskosten, aber da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele Chancen, viele neue Trends, beispielsweise zu Stromspar-Aquarien, LED-Beleuchtung oder eben auch nachhaltigeren Materialien und Produkten. Und heute geht es explizit um ein Traditionsunternehmen der Branche, die Firma JBL. Und ja, die Historie ist auch sehr spannend, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Die beginnt im Jahr 1960 mit einem kleinen Zoofachgeschäft in Ludwigshafen. Und aus diesem Zoofachgeschäft heraus hat sich einer der größten Vollsortimentsanbieter für Aquaristik, Terraristik sowie Gartenteich in Deutschland mit Sitz in Neuhofen in der Pfalz gebildet. Und inzwischen beschäftigt das Unternehmen rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist weltweit in 60 Ländern mit einem Sortiment von über 1000 Produkten und über 300 Ersatzteilen vertreten. Ja, und wir sprechen heute mit Stella Kaltenmeier-Böhme, Geschäftsführerin von JBL. Und nachdem sie zunächst ein BWL-Studium mit Abschluss des Masters in internationalem Mittelstandsmanagement absolvierte, war sie im Anschluss bei einem Beratungshaus für Digitalisierung tätig und natürlich begleitete sie von ihrer Kindheit an stetig die Unternehmensentwicklung. Ja, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, und ich finde ja die Geschichte auch wirklich spannend. Und Sie sind jetzt seit Januar 2021 in der Geschäftsführung bei JBL mit Ihrem Vater gemeinsam. Das Unternehmen wurde vom Großvater gegründet, durch Ihren Vater maßgeblich entwickelt und weiterentwickelt. Wie war dieser Schritt für Sie persönlich und auch beruflich?
Ja, es ist natürlich immer sehr spannend und es hat mich auch mein Leben lang, ja, wie Sie schon gesagt haben, auch immer begleitet. Und die Frage war natürlich, übernehme ich das Unternehmen mal? Und dann natürlich auch die Frage, wann übernehme ich das Unternehmen mal? Und das Ob war für mich nie eine Frage und das Wann hat sich eigentlich so entwickelt. Und ich habe mich immer sehr darauf gefreut. Ich habe eigentlich immer darauf hingearbeitet. Ich habe auch meine Laufbahn im Studium eigentlich auch so gewählt, dass es zu JBL passt und immer geschaut, dass ich da den Bezug herziehen kann. Und deswegen war ich dann sehr froh, als es dann 2021 endlich geklappt hat und ich dann hier starten durfte.
Ja, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, weil in vielen Familienunternehmen ist es ja wirklich eine Frage, gibt es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger? Also meistens ist es ja so, dass dann doch die Lebenswege sich unterscheiden. Aber gibt es vielleicht so einen Schlüsselmoment, in dem Sie sagen, da hat es mich so richtig gepackt oder da habe ich irgendwie die Produktion gesehen und dachte, das möchte ich gern mal später auch entsprechend weitermachen?
Also ich erinnere mich, dass ich als Kind schon immer, also man kennt das ja mit den Poesiealben, was möchte man früher mal werden? Und dann steht da ja Feuerwehrmann oder Polizist oder was, oder Krankenschwester, Tierpfleger. Und ich habe tatsächlich da ganz oft Chef reingeschrieben, weil ich wusste, mein Vater ist Chef. Was mein Vater damit genau macht, war mir natürlich zu der Zeit noch nicht ganz so klar. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte das werden, was mein Vater ist. Und das war schon immer so einfach in mir verankert. Und ich habe auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis einfach zu meinem Vater und auch zu meinem Großvater. War viel in der Firma, war auch tatsächlich viel in der Produktion. Ich habe meine Oma immer angebettelt, dass wir rübergehen, dass wir uns die Dosen anschauen. Und deswegen war das einfach, das war gesetzt. Also ich will in dem Fall sogar fast sagen, angeboren. Ich habe tatsächlich auch zwei Brüder und die waren da nie so interessiert wie ich. Aber ich wollte da immer, wenn wir bei Oma waren, gehen wir mal rüber, schauen wir mal, gucken wir mal, gehen wir mal zu den Tieren, was gibt's Neues? Und das ist einfach, also deswegen nein, ein Schlüsselerlebnis gab es nicht, aber es war schon immer irgendwie in mir verankert.
Und jetzt haben Sie, also das finde ich wirklich spannend, vor allen Dingen auch, dass Sie Ihre beiden Brüder erwähnen und dass eben wirklich kein absoluter Automatismus ist, dass dann auch vielleicht einer der beiden anderen gesagt hätte, ja, ich mache das, sondern dass es wirklich auch um die Vorlieben geht, die man da hat und auch entwickeln kann. Das spricht ja auch entsprechend für die Familie, dass man sich da als Kind auch und als Jugendlicher und Jugendlichen entsprechend entwickeln konnte. Wenn jetzt noch das Hobby dazukommt, also das Aquarium, das eigene, können Sie sich da auch noch dran erinnern, Ihr erstes Aquarium, wie Sie das so gestaltet haben?
Ich musste tatsächlich für mein erstes Aquarium ein bisschen kämpfen. Da hat meine Mutter tatsächlich nicht so mitgezogen und hat gesagt, naja, bevor du ein Aquarium kriegst und die Verantwortung, bekommst du erstmal eine Pflanze. Und ich habe tatsächlich einen Kaktus und einen Geldbaum bekommen. Und dann hieß es, jetzt musst du erstmal schauen, dass du die regelmäßig gießt. Und wenn du das machst, dann bekommst du dein Aquarium. Und den Geldbaum gibt es immer noch. Der lebt jetzt auch schon seit über 30 Jahren. Also ich glaube, das war erfolgreich. Der Kaktus ist mal bei einem Umzug irgendwie, ich glaube, der Topf zerbrochen oder was. Der hat nicht überlebt. Ja, und dann habe ich mein erstes eigenes Aquarium bekommen. Ein schönes, kleines, achteckiges. Also sowas sieht man heute weniger. Und mein Opa hat dafür gesorgt, dass es nicht nur Goldfische sind, sondern ich habe gleich Paradiesfische reinbekommen, also auch gleich was ein bisschen hübscher aussieht. Und da habe ich mich sehr dran gefreut. Der Nachteil war, ich hatte ein sehr dominantes Männchen, was auch mal als Fotovorlage für unser Novobell dann gedient hat. Das war ein sehr, sehr schönes Männchen, aber er hat natürlich alles dominiert und da war nicht mehr viel reinzusetzen. Und dann musste er irgendwann in Einzelhaft und ich durfte mir neue Fische aussuchen. Aber ja, ich habe das wirklich sehr gerne gehabt. Ich habe das lange benutzt und war dann auch sehr traurig, als irgendwann dann ja, der Deckel kaputt war und die Scheiben verkratzt und man dann gesagt hat, nee, jetzt gibt es ein neues.
Aber es gab ich erinnere mich gern zurück. Aber es gab dann tatsächlich ein neues. Also bis heute begleitet Sie das dann auch.
Genau, natürlich. Es gab ein neues. Es gab dann, wie es so ist mit Kindern, schön das Meta-Aquarium mit Guppies drin, wo man sich freut, wenn dann Babys kommen und man die großzieht im Aquarium und dann stolz ist, wenn sich irgendwelche tollen Farben entwickeln. Und ja, und bis heute auch. Also wir sind jetzt umgezogen im Februar, haben gebaut und auch da ist ein großes Aquarium mit 1000 Liter in die als Trennwand eingebaut. Und da freue ich mich auch drauf, wenn wir das jetzt demnächst einrichten dürfen. Also das hat mich seitdem immer begleitet.
Das klingt doch hervorragend. Also wirklich Aquarianerin und Unternehmensleiterin aus Überzeugung. Wenn man jetzt auf das Unternehmen selbst blickt und die Zusammenarbeit, es ist ja, habe ich eben schon mal gesagt, nicht selbstverständlich, dass dann auch so eine Nachfolge innerhalb der Familie gewährleistet werden kann. Dann ist es aber auch nicht selbstverständlich, dass sich die beiden Generationen in der Geschäftsführung gut verstehen und gut vertragen. Wie läuft so die Zusammenarbeit ab? Sie haben eben schon mal gesagt, Sie haben ohnehin ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vater. Haben Sie das da eine klare Aufgabenteilung oder wie gehen Sie da vor?
Ja, mein Vater hat einen sehr mutigen Schritt und einen sehr großen Schritt gewagt. Er hat gesagt, als ich angefangen habe am 01.01.2021, du bekommst die operative Geschäftsleitung und ich mache die strategische Geschäftsleitung. Wir haben uns im Büro auch so hingesetzt, ich bin auf seinen Platz gegangen, ich sage es in Anführungsstrichen, das wurde dann mein Platz und haben das auch wirklich so optisch versucht darzustellen, dass wenn man in das Büro der Geschäftsleitung reinkommt, da wo immer mein Vater saß, war dann ich gesessen und er ist auf die andere Seite des Tisches erstmal gewechselt die erste Zeit. Und tatsächlich hat er mich einfach laufen lassen und ich bin immer, also kann immer auf ihn zurückgreifen. Er ist immer in natürlich strategischen Fragen, ist er sehr involviert. Da greife ich auch oft auf seine Meinung zurück. Aber das Tagesgeschäft liegt seit dem ersten Tag bei mir. Und das ist eine unglaublich große Chance, die er mir gegeben hat. Ein großes Vertrauen, was er mir entgegengebracht hat. Und da bin ich sehr froh darüber. Was ich ihm als Projekt gegeben habe in den letzten Jahren, war die SAP-Einführung. Da durfte er als Projektleiter noch unterstützen, weil er natürlich einfach die Prozesse in der Firma ja bis ins Detail kennt. Und aber auch da sind wir jetzt wirklich so gut wie durch. Das ist eine ganz kleine Änderung, die wir immer mal noch machen müssen, kleine Optimierungen. Und da hat er mich wirklich sehr gut unterstützt, weil das hätte ich wahrscheinlich jetzt in der operativen Leitung gar nicht stemmen können, noch so ein Monsterprojekt nebenher. Und von daher ergänzen wir uns gut.
Sehr gut. Und dann geht es natürlich auch noch mal um sicherlich Prozesse, die Produktion selbst betreffen. Ich weiß noch, das war mein letzter geschäftlicher Termin, bevor Corona kam. Da hatte JBL auch eingeladen zu einem Workshop. Und am Vorabend hat Ihr Vater dann uns noch eine Führung von ihm geleitet durch das Werk spendiert. Und das war wirklich spannend. Und man hatte so den Eindruck, er weiß eigentlich fast schon, wo jede Schraube sitzt. Also ist das eben auch Wissen, das jetzt nach und nach übertragen werden kann, weil das natürlich wirklich sehr wertvoll ist, um eben auch in Zukunft dann entsprechend die Produktion weiter zu optimieren und weiterzuentwickeln?
Ja, das schon. Man muss natürlich auch aufpassen. Mein Vater ist mit dem Unternehmen gewachsen, natürlich in 30 Jahren von der Manufaktur hin zum Industriebetrieb. Und da hat er sich natürlich sehr viel Wissen in der Zeit angeeignet, auch die Produktion eben mitgebaut, die neuen Hallen. Das ist natürlich ein Wissen, wo ich aufpassen muss, das kann ich gar nicht alles übernehmen. Ja? Und jeder muss natürlich schauen, wo arbeitet er sich ein und wo möchte er seinen Fokus draufsetzen. Und er hat auch sehr viel gemacht in der EDV, ja, zu der Zeit. Er hat das eingeführt im Unternehmen. Aber ich bin nicht dazu da, um jetzt das neue System zu programmieren, wo er viel gemacht hat, ja, und auch Tabellen geschrieben hat. Das sind Dinge, die möchte ich einfach nicht machen und das werde ich auch nicht machen. Aber natürlich das Grundverständnis vom Unternehmen und wie jemand von A bis nach Z kommt, das Verständnis muss auf jeden Fall da sein.
Ja, und jetzt haben Sie gerade schon über EDV oder den IT-Bereich gesprochen und Sie waren ja vor Ihrem Einstieg bei JBL im Bereich Digitalisierung tätig. Das ist sicherlich etwas, was die ganze Branche jetzt spätestens seit Corona sehr stark beschäftigt. Wie werden wir noch professioneller im digitalen Bereich? Jetzt ist noch KI dazugekommen die letzten Jahre. Also welche Erfahrungen können Sie damit einbringen und wie digital ist eigentlich die Branche aus Ihrer Sicht zurzeit aufgestellt?
Ja, ist auch eine spannende Frage. Also wie Sie gesagt haben, Corona hat für ganz Deutschland, also auch für unsere Branche, einen großen Aufschwung gebracht. Und auch JBL selber ist viel, viel digitaler geworden. Also es kann jeder im Homeoffice arbeiten. Wir haben fast kein Papier mehr im Unternehmen. Zum Leidwesen meiner Großmutter, die immer noch so gerne die Post bearbeitet und immer traurig ist, wenn wenig Papierpost da ist, die sie bearbeiten kann. Aber das ist wirklich ein großer Schritt, wenn man aber schaut, was möglich ist. Also das Wichtigste ist ja, dass wir die Prozesse und das Kopfwissen der Mitarbeiter in die Unternehmen, also in die Systeme bekommen, in die ICT-Systeme bekommen. Und da habe ich in meinem vorherigen Unternehmen viel gelernt. Da gibt es auch viel technische Unterstützung, wie man das verbessern könnte. Das ist aber natürlich für einen Mittelstand, also da muss man auch investieren wollen und das ist nicht einfach erschwinglich und da muss man einfach gucken, wie man einen guten Weg findet zwischen was ist nice to have und was brauche ich wirklich.
Das heißt, man muss eigentlich, ähnlich wie das wahrscheinlich auch für die oder wie das auch für die Produktion gilt, auch im IT-Bereich schauen, dass man nicht alles über Bord wirft und bei Null ansetzt, sondern dass man dann eben ganz soft die Prozesse vielleicht überführt, wenn man eben auch ein neues System einführt. Ich meine, SAP ist ja dann nochmal eine ganz andere Baustelle mit Sicherheit. Aber da haben Sie sicherlich auch schon einiges jetzt, was kleinere Tools oder Verbesserungen betrifft, vorangebracht. Und welche Veränderungen sehen Sie da als am wichtigsten an, was jetzt Ihr Unternehmen, was JBL eben auch betrifft?
Also da muss ich sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, auch wenn SAP steinig ist, der Weg dorthin, dieses voll integrierte System über das ganze Unternehmen. Also wir haben ja wirklich vom Einkauf, Produktion, Beschaffung, Vertrieb, Buchhaltung, wir haben wirklich alles an SAP angebunden. Und das ist jetzt wirklich eine Chance, die sich uns ergibt, weil die Transparenz einfach unglaublich groß ist. Natürlich kann auch mal ein Fehler passieren im System, man kann mal was Falsches buchen, man kann eine Rechnung mal falsch ausstellen, aber das System weiß alles und sagt dir alles und man kann alles im Nachhinein wieder reparieren. Und das ist einfach eine große Chance für die Zukunft und ich bin der festen Überzeugung, mit den alten Systemen, die wir vorher hatten, hätten wir das Unternehmen nicht mehr zukunftssicher in dieser komplexen Welt, die wir eigentlich geworden sind, nicht mehr zukunftssicher aufstellen können. Also gerade dieses voll integrierte in ein System halte ich für sehr, sehr wichtig. Und halt dieses kollaborative Arbeiten über Teams und Office 365, das sind einfach auch so Dinge, die einfach nicht mehr wegzudenken sind.
Kann ich nur bestätigen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch immer mal wieder, was die interne Kommunikation betrifft im Unternehmen oder auch ein Stück weit das Change Management, die Herausforderung, wie verbindet man, ich würde es mal umgangssprachlich bezeichnen als alte und neue Welt, also auch in der Mentalität, weil man hat natürlich diejenigen, die so Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind, die schon sehr lange dabei sind, die vielleicht jetzt noch bis zur Rente 5, 6 Jahre haben, dann hat man die, die ganz neu angefangen haben, die ganz andere Zugänge auch haben. Wie gelingt es Ihnen da auch ein Stück weit zu vermitteln und auch zu schulen? Weil es ist ja jetzt nicht jeder IT-Experte oder Digitalisierungsexpertin. Also wie können Sie da die Leute mitnehmen?
Ja, ist auch ein sehr, sehr, also Change Management ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man muss einfach versuchen, sie immer wieder auch einzubinden. Und Dokumentation ist wichtig. Also wir haben eine sehr gute IT hinten dran, wo ich sehr froh bin. Die schreibt auch sehr viele Anleitungen. Aber wir versuchen das auch ordentlich immer strukturiert abzulegen, wenn was Neues kommt, damit sich jeder halt helfen kann. Und natürlich gäbe es da auch Tools, die mehr noch auf diese Dokumentation gehen, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Aber wir versuchen da trotzdem so viel wie möglich zu machen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Und wir haben aber glücklicherweise auch in jeder Abteilung sehr starke Key-User, die natürlich dann in ihrer Abteilung auch die unterstützen, die vielleicht jetzt mit der IT nicht ganz so firm sind.
Ja, eine weitere spannende Thematik ist sicherlich auch, wie aus Ihrer Sicht die Heimtierbranche so tickt. Also Sie sind noch in sehr jungen Jahren eben auch in eine Führungsposition gekommen. Wenn man sich auf einem Heimtierkongress umschaut oder wenn man eben andere Branchenveranstaltungen besucht, hat man so den Eindruck, die Branche ist nach wie vor relativ traditionell aufgestellt, wenn man mit alten Bildern eben auch arbeitet. Also es gibt eigentlich auch nach wie vor nicht so viele Frauen in Führungsverantwortung, sieht man jetzt auch mal von Start-up-Bereichen oder eben auch von Konzernen teilweise ab, die das dann auch schon eher fördern. Was war für Sie, als Sie eingestiegen sind, besonders herausfordernd?
Ich hatte prinzipiell das große Glück, jetzt, ich sage nochmal JBL intern, dass meine Mitarbeiter das erwartet haben, dass ich komme, dadurch, dass ich halt schon immer präsent war und ich dadurch überhaupt keine Hürden im Unternehmen hatte. Also das war wunderschön für mich, dass sie mich da einfach akzeptiert haben und da gab es überhaupt kein Thema, ob das jetzt ich bin oder mein Vater. Ich wurde nie übergangen, es wurde immer auf mich zugekommen. Wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, was natürlich das ein oder andere Mal immer schon vorkommt, wenn mein Vater mal emotional auf Dinge reagiert hat und vielleicht auch mal ja, etwas ja, im Ausdruck gebracht hat, dass ihm etwas nicht gefällt, sagen wir es so.
Impulsiv.
Dann hieß es, ah ja, genau, impulsiv, ja. Es kommt ja aus Emotionen, es kommt ja aus der Liebe zum Unternehmen. Und wenn mein Vater so reagiert hat, so ein bisschen impulsiv, dann hieß es, ah ja, der Chef ist jetzt sauer. Wenn mir das mal passiert, dann darf ich mir am nächsten Tag anhören, oh, ich habe gehört, du warst wieder zickig. Also Frauen sind dann halt leider gleich zickig. Das ist so ein bisschen das, was man merkt. Aber ansonsten muss man da einfach durch. Und in der Branche finde ich das ganz spannend. Also man wird natürlich sehr gut aufgenommen. Ich liebe die Aquaristik oder auch die Heimtierbranche. Das ist ja alles sehr familiär. Man kennt sich natürlich jahrelang. Man kennt sich über, mein Vater kennt viele, seit 30, 40 Jahren arbeiten die zusammen. Und was da nur aufgefallen ist, aber das ist, glaube ich, auch nicht ein Thema, ob Männlein oder Weiblein, sondern mehr dieses Thema in den jungen Jahren. Oft sitzen wir dann zusammen mit meinem Vater und Geschäftsführern oder Personen in leitenden Funktionen aus anderen Betrieben. Und dann kommt so die Frage, ja, was machst du so bei JBL? Und wenn ich dann sage, naja, ich habe seit 4 Jahren die operative Geschäftsleitung, dann sind viele auch überrascht, weil sie einfach, wie vorhin schon gesagt, nicht erwarten, dass mein Vater diesen mutigen Schritt gegangen ist und mir einfach die volle Verantwortung gibt.
Und das Phänomen, was viele vielleicht auch kennen in Unternehmen, in denen so ein Wechsel stattgefunden hat oder noch stattfindet, dass manchmal Geschäftspartner aus der Vergangenheit oder auch der Gegenwart anrufen und sagen, ich will aber mit dem Chef sprechen. Kennen Sie das auch oder hat sich das inzwischen auch, wenn es überhaupt der Fall war, vollkommen geändert, weil einfach auch sich alle daran gewöhnt haben, dass Sie jetzt die operative Geschäftsführerin sind?
Das gibt es schon noch, aber mehr, dass externe Firmen anrufen, also die das einfach nicht wissen. Aus der Branche, da habe ich das überhaupt nicht. Also dann kann ich das, die wissen das eigentlich. Und klar wollen sie manchmal meinen Vater sprechen, aus gewissen Gründen, aber jetzt nicht, dass sie sagen, ich möchte den Chef und wer sind Sie eigentlich?
Ja, das ist schon mal gut zu hören. Also sowohl extern als auch intern hatten Sie da überhaupt keine Schwierigkeiten reinzukommen. Jetzt haben Sie eben schon mal auch so Fälle geschildert, wenn vielleicht mal irgendwas nicht so läuft oder man auch mal emotional so ein bisschen angefasst ist. Solche Situationen gibt es natürlich, aber was hilft Ihnen eigentlich in Ihrer Rolle? Also Geschäftsführerin zu sein, ist natürlich auch immer ein Stück weit eine Rolle, eine Zuschreibung, die unterschiedlich gefüllt wird von denjenigen, die es dann eben betrifft oder die im Umfeld sich aufhalten. Aber was hilft Ihnen in dieser Rolle und, oder Funktion authentisch und souverän zu bleiben?
Ja, ich versuche mich einfach nicht zu verstellen. Ich bin, wie ich bin und so gehe ich an die Sache heran. Und klar muss man sich in seinem Leben entwickeln und auch weiterentwickeln. Und auch ich merke jetzt schon in den 4 Jahren, die ich jetzt hinter mir habe, dass ich manche Dinge jetzt vielleicht nicht mehr so machen würde. Das ist aber natürlich ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Aber ich versuche einfach, ja eben, wie Sie gesagt haben, authentisch zu sein. Und ob das erfolgreich ist und ob ich damit erfolgreich mein Unternehmen führen kann, das wird sich die Jahre zeigen. Aber ich kann mich nicht ändern. Man kann sich zwar entwickeln, aber ändern kann man sich eigentlich nicht.
Ja, also das ist ein Stück weit sicherlich so. Und man kann an sich arbeiten und sich weiterentwickeln. Und so ist es ja auch mit dem Unternehmen, dass sich stetig weiterentwickelt. Also wir haben eben schon mal kurz das Thema Change Management ein bisschen gestreift. Wenn Sie auch auf Führungsqualitäten und das Führungsverhalten blicken, Sie haben natürlich eigentlich das Unternehmen, aber auch die Branche seit Ihrer Kindheit beobachtet ein Stück weit auch und immer mal wieder auch auf der Interzoo sich andere Unternehmen angeschaut. Erleben Sie da schon einen gewissen Wandel, was Führungsqualitäten, Führungsverhalten betrifft, aber auch das, was vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heutzutage von Führungskräften erwarten?
Ja, es gibt natürlich einen Wandel. Also diesen patriarchischen Führungsstil, der wird Stück für Stück auch weniger. Und ich unterhalte mich oft auch gern mit jungen Unternehmern genau über das Thema. Also was ist eigentlich die perfekte Führungskraft? Und ich stelle natürlich auch mich in Frage. Also ist die Art, die ich an den Tag bringe, ist das wirklich was, um in ein Unternehmen erfolgreich zu machen? Und man schaut sich natürlich dann auch die erfahrenen Führungskräfte an oder die großen Unternehmen an, schaut, was machen die, was sind das für Persönlichkeiten? Und wir kommen aber immer wieder auch zu dem Entschluss, dass es nicht die Führungskraft gibt. Also es gibt natürlich welche, die sind sehr, sehr strikt, sie sind sehr patriarchisch. Es gibt aber auch welche, die führen sehr emotional und sehr viel mit Herzblut. Und ich glaube, die richtige Führungskraft, das ist wie den richtigen Vertriebler, den gibt es einfach nicht. Und man darf sich halt auch nicht verstellen. Und man muss, wie gesagt, authentisch bleiben und einfach schauen, welche Art zu einem passt und dann hoffen, dass man mit der Art erfolgreich ist.
Ja, und dann geht es natürlich auch darum, wie schafft man dennoch alle mitzunehmen. Ich denke, das Authentische, das ist schon mal wirklich sehr wichtig. Die Persönlichkeit, die sind mit Sicherheit auch wesentlich wichtiger als irgendwelche Erkenntnisse, die aus Führungskräftetrainings und Workshops generiert werden. Zusätzlich geht es natürlich auch um das Organisatorische. Also Sie haben natürlich auch viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben eben auch schon mal das Thema Homeoffice angesprochen. Wie schafft man es da eben auch ein Stück weit die Bindung zu halten? Im Außendienst oder im Vertrieb ist es ohnehin gang und gäbe. Die Damen und Herren sind viel unterwegs. Aber inzwischen hat sich natürlich das Arbeitsleben sehr, sehr stark gewandelt. Und wie kann da eigentlich die Firmenzentrale ein Stück weit auch ja, die Identität zum Unternehmen transportieren und die Verbindung auch weiterhin wahren?
Wir versuchen bei uns tatsächlich auch, dass die Mitarbeiter ins Unternehmen kommen. Also Homeoffice ist wirklich eine schöne Sache, aber man sieht es ja auch bei den Konzernen, auch die bitten die Mitarbeiter immer mehr auch wieder ins Unternehmen. Bei uns ist tatsächlich nur ein Tag Homeoffice möglich. Nach Absprache natürlich, wenn was ist, um Gottes Willen, auch mehr. Aber mir ist es wichtig, die kurzen Wege. Und auch da, man muss von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich unterscheiden. Es gibt welche, die funktionieren wirklich sehr gut, die identifizieren sich mit dem Unternehmen, die arbeiten sehr viel über ihr Pensum, da weiß man kann sie laufen lassen, sowohl im Homeoffice als auch im Büro. Und es gibt welche, da muss man einfach immer ein bisschen mehr hinten dran sein. Das ist einfach ganz normal in einem Betrieb. Und ich versuche halt immer, das Wir-Gefühl zu vermitteln. Bei mir ist auch immer die Tür offen, außer wenn wir einen Podcast zusammen machen, dann habe ich sie zugemacht. Und zu mir kann immer jeder kommen, wir können immer gerne über alles reden und das geht aber halt viel schneller und viel einfacher, wenn man einfach vor Ort ist, weil wir sind wirklich bis auf die Vertriebler, alle Mitarbeiter hier am Standort Neuhofen und dann laufe ich einfach mal über den Flur und gehe mal ins Marketing und sag mal, ja, Herr Wiesensee, was machen wir jetzt mit dem und dem Thema und da sind die Wege einfach kürzer und man ist einfach viel schneller und das ist einfach schön.
Aber dann ist natürlich auch immer eine Herausforderung, das weiterzuentwickeln oder eben auch sich auf das aktuelle Geschehen auf dem Arbeitsmarkt natürlich einzustellen oder wie dann eben auch Erwartungshaltungen sind. Sehen Sie da schon auch einen Unterschied der Generationen. Es findet natürlich auch ein Stück weit immer so eine Art Generationsbashing statt derzeit, weil dann auf die Jungen mitunter geschimpft wird oder die Mentalität. Teilweise wird auch gesagt, die Deutschen arbeiten zu wenig und zu kurz und müssen eigentlich auch später in Rente gehen. Wie ist so Ihre Sichtweise, was so diese neue, in Anführungszeichen, schöne Arbeitswelt betrifft?
Ja, ist auch ein sehr spannendes Thema. Also ich bin natürlich auch der Meinung von nichts kommt nichts, ja, und wir müssen schon arbeiten, um die deutsche Wirtschaft auch voranzubringen. Ich muss aber sagen, ich habe das große Glück, weil ich habe genau diesen Wandel auch gerade im Unternehmen. Es gehen jetzt viele dann auch in Führungspositionen in Rente, die mit meinem Vater lange gearbeitet haben. Und ich habe jetzt aber auch sehr viele Positionen schon mit jungen, motivierten Mitarbeitern besetzt. Man muss sie natürlich finden. Und wichtig ist, wie gesagt, einfach, dass sie dafür brennen, was sie machen wollen. Ich sehe eher immer die Diskrepanz. Mein Mann arbeitet tatsächlich bei SAP, also mein Mann arbeitet bei einem Konzern. Und das ist immer spannend zu sehen, dieses Konzernarbeiten zwischen dem Mittelstandsarbeiten. Also das ist einfach was, wo ich immer Schwierigkeiten sehe. Und für ihn sind Dinge selbstverständlich, die für den Mittelstand schwer erkämpft wurden oder wo wir jetzt froh sind, dass wir das überhaupt anbieten können, wie Homeoffice zum Beispiel oder wie dieses mobile Arbeiten mit jetzt Microsoft 365. Das hat natürlich SAP schon ganz lange und wir sind jetzt von 16 langsam am Umstellen und freuen uns über jeden kleinen Schritt und für ihn ist das Standard. Und ich glaube, da muss man einfach den Mitarbeiter finden, der eben halt nicht dieses Konzern sein will, die Nummer im System, sondern der halt einfach Teil einer Familie sein will, einer Unternehmung, die einfach was bewirkt. Und den Mitarbeiter muss man finden.
Jetzt ist natürlich so eine gewisse Alleinstellung, wenn man jetzt andere Branchen zumindest nimmt, dass erfahrungsgemäß in der Aquaristik viele Menschen auch unterwegs sind, denen das wirklich sehr am Herzen liegt. Ist das vielleicht auch nochmal so ein kleiner Vorteil bei Ihnen? Also gibt es viele Bewerberinnen und Bewerber, die sagen, ich finde das ganz toll, was ihr so macht und ich möchte da gerne mithelfen oder das weiter voranbringen?
Ja, das gibt es auch. Es ist jetzt nicht die Mehrheit, aber natürlich gibt es das auch. Die Mitarbeiterinnen sagen, ich hatte auch schon ein Aquarium und ich habe schon immer die JBL-Dosen gehabt. Wo wir natürlich versuchen auch, Mitarbeiter zu ziehen, ist einfach aus der Umgebung. Die sehen natürlich, die fahren vorbei am Unternehmen und sagen, ja, ich habe JBL schon immer gesehen, aber ich wusste gar nicht, was ihr eigentlich macht. Und dann hat man eigentlich diese Ortverbundenheit. Das ist eigentlich unsere Stärke, dass wir versuchen, aus der Umgebung die Mitarbeiter uns zu angeln, im übertragenen Sinne.
Schönes Bild auf jeden Fall. Wenn wir auf die Aquaristik und die Branche an sich mal schauen, eingangs habe ich schon mal Corona erwähnt mit den durchaus positiven Effekten für die Branche, auch unter anderem die Aquaristik. Wie beurteilen Sie den Zustand der Aquaristik jetzt aktuell und welche Aussichten gibt es eben auch für die Zukunft?
Ja, auch sehr spannende Frage. Ich finde, man kann sich das bildlich ein bisschen so vorstellen. Die Aquaristik war vor Corona sehr ruhig, sehr stetig, ein schönes, flaches Gewässer. Und Corona hat da mal einen ordentlichen Stein reingeworfen. Und es gab einen Schlag und der zieht natürlich jetzt Ringe nach sich. Und die haben sich noch nicht, also die Wogen haben sich noch nicht geglättet. Es ist immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Wir haben die Kaufzurückhaltung, wir haben das Energiethema. Ich glaube, das Wasser der Aquaristik, das Fahrwasser hat sich noch nicht ganz wieder beruhigt. Zumindest, wenn ich von der JBL-Seite spreche. Und ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre da wieder mehr Ruhe reinbringen und einfach schauen, wo sich der Markt halt einpendelt, damit man wieder gezielt drauf fahren kann und wachsen kann. Also ich denke, Corona, wie gesagt, war ein Aufschwung, aber es ist ja wie in anderen Branchen auch mit Grills. Wer sich in Corona einen Grill gekauft hat, kauft sich ja jetzt nicht gleich nochmal einen Grill. Und ich denke, wir haben viele Aquarianer dazu gewonnen, aber wir haben auch, denke ich, jetzt danach wieder einige verloren. Und das muss sich einfach wieder einpendeln und dann müssen wir schauen, wo wir stehen, auf welchem Level wir gelandet sind.
Ja, und dann geht es sicherlich darum, einerseits die bestehenden Aquarianerinnen und Aquarianer da bei der Stange zu halten und eben das Interesse am Hobby oder an der Aquaristik nach wie vor aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite natürlich auch darum, neue Aquarianerinnen und Aquarianer zu gewinnen. Jetzt mal so eine Frage eben auch in Bezug auf den Aufwand, den ein modernes Aquarium macht oder machen darf. Wie ist da so Ihre Ansicht? Wie viel Aufwand darf so ein Aquarium machen und wie schafft man es vielleicht auch, so ein bisschen Ängste zu reduzieren, dass ich erstmal Biochemie studiert haben muss, um mich mit einem Aquarium zu beschäftigen?
Ja, das ist halt leider immer noch das Vorurteil, das die Aquaristik einfach hat, dass es ja so viel Arbeit macht. Und ich vergleiche das immer gerne mit einem Hund oder ich reite auch privat. Also wenn ich jetzt die Zeit, die ich auf dem Hof verbringe mit Pferdepflege, Reiten, sauber machen, Zaun reparieren oder was auch immer da dazukommt, dann könnte ich locker 1,5 bis 2 Stunden pro Tag auf dem Hof verbringen. Und wenn ich überlege, dass ich 2 Stunden pro Tag für mein Hobby Aquaristik aufwenden würde, dann hätte ich das perfekt saubere, geschniegelt und gebügelte Aquarium. Also wenn man natürlich die ganze Woche gar nichts macht oder mehrere Wochen gar nichts macht, dann muss man sich halt auch mal einen ganzen Samstag hinstellen. Und ich denke, wer kontinuierlich in seinem Aquarium arbeitet und sagt, jeden zweiten Tag oder jeden Tag mache ich einfach ein bisschen was, dann ist das gar nicht so viel Aufwand. Und wenn natürlich irgendwas im Aquarium entsteht, was da nicht entstehen soll, seien es mal irgendwelche bösen Algen, die einen ärgern, das ist auch wie wenn dein Hund krank ist. Dann muss man halt über eine gewisse Zeit einfach ein bisschen mehr Aufwand investieren, wie beim Hund auch. Der braucht dann halt 3-mal am Tag seine Medikamente. Oder der braucht ein extra Shampoo, mit dem man es waschen muss. Und von daher finde ich persönlich eigentlich, wir müssen erstmal weg von diesem Vorurteil, dass Aquaristik überhaupt so zeitintensiv ist, wenn man es jetzt mit anderen Hobbys aus der Heimtierbranche vergleicht. Und natürlich in der heutigen Zeit, also wir haben es ja auch Thema Digitalisierung, wir versuchen natürlich auch, die Aquaristik immer smarter zu gestalten und natürlich mit Hilfsmitteln. Wir haben ja auch unsere ProScan-App, mit der man die Wasserwerte ganz einfach übers Handy analysieren kann, mit einfachen Tools die Hemmschwelle niedriger zu setzen, dass man halt eben keine Wasser- oder Biochemie studiert haben muss, um das zu verstehen. Also da müssen wir natürlich investieren, aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass es so viel Arbeit gar nicht ist im Vergleich.
Dann ist es natürlich, Sie haben ja eben schon spannenderweise gesagt, das ist eben ein gängiges Vorurteil nach wie vor, obwohl natürlich die Branche insgesamt, also nicht nur JBL, sondern auch andere Unternehmen viel versucht haben, da zu kommunizieren. Wie wichtig ist dann die Kommunikation, also die über die reine Werbung hinausgeht? Wie wichtig ist die Information? Was tun Sie in dem Bereich oder was ist eben vielleicht auch noch notwendig, um dann auch die Zielgruppen zu erreichen und dann eben auch zu sagen, hör mal zu, Aquaristik ist eigentlich gar nicht so schlimm und aufwendig, wie du gedacht hast.
Ja, es ist natürlich spannend. Man muss an die Endkunden direkt rankommen. Und das ist natürlich für das produzierende Unternehmen immer noch die Hürde, weil wir ja den Handel auch dazwischen haben, der ja auch diese Aufgabe hat. Und ich bin aber der Meinung, dass wir da einfach alle zusammenarbeiten müssen und schauen, dass wir eben dieses Vorurteil aus der Welt geräumt bekommen. Und wir versuchen auch immer, was ich immer gerne mache, also auch, weil wir jetzt mal junge Zielgruppen ansprechen, wir hatten als Kind auch ein Aquarium in der Schule. Wir haben da wirklich viel gelernt und gemacht. Und das ist auch was weniger wird, gefühlt. Und ich hoffe auch, dass wir da weiter, da sind wir auch immer bereit, mit dem Handel zusammen, dass wir sagen, wir unterstützen Schulen, wir machen mal ein Schulaquarium. Wir versuchen da an die Jugend heranzugehen, dass sie sagen, oh, das ist total toll, wir haben das Aquarium in der Schule und können wir das nicht zu Hause. Und versuchen dann aber auch, Informationen bereitzustellen für die Familien, um einfach da Unterstützung zu bieten, wenn sie Fragen haben zu den Themen, damit einfach da mehr Informationsfluss entsteht und wir da ja gegen die Vorurteile kämpfen können.
Ja, also letztendlich ist das sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wenn ich mich an meine ersten eigenen Haustiere erinnere, wir hatten zwar immer dann auch einen Hund und auch Vögel in unserer Familie und das erste eigene Haustier, das waren dann Wüstenrennmäuse, weil meine damalige Grundschullehrerin eben ein Terrarium in der Klasse stehen hatte eine Zeit lang und der Nachwuchs dann auch entsprechend vermittelt wurde, wenn dann die Eltern dem zugestimmt haben. Also sicherlich ist es auch ein Weg für die Aquaristik, aber 6 Wochen Sommerferien sind natürlich eine Herausforderung und Sie haben es eben gesagt, da muss man dann schon unter Umständen nicht nur unter Umständen, da muss man am Ball bleiben und das Aquarium natürlich auch entsprechend pflegen. Also sicherlich ist da immer die Frage, wie arbeitet man gut mit den Schulen, mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammen?
Ja, klar, das ist natürlich immer das große Thema. Wir versuchen da natürlich auch mit, wie wir schon gesagt haben, digitalen Produkten so weit, wie es geht, zu unterstützen, dass man auch sagen kann, man kann das Aquarium mal mehrere Tage alleine laufen lassen, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Ich denke aber auch da können wir noch viel investieren, um da mehr Sicherheitsaspekte in die Digitalisierung einfließen lassen zu können. Also auch da arbeitet JBL dran, um zu gucken, dass wir da weiter vorankommen. Aber ansonsten, ja, das sind einfach Themen, wo man rangehen muss. Und trotzdem bleibt eine Schule auch nicht 6 Wochen unbewacht. Und man hat ja auch Pflanzen in der Schule, um die man sich kümmern muss. Also es ist eigentlich schon immer jemand da. Nur es ist wie überall, man braucht halt wirklich jemand, der dafür brennt, der da Lust drauf hat und der sich drum kümmert. Klar.
Auf jeden Fall. Aber dann steht dem Ganzen auch nichts im Wege und dann kommt man auch eben an jüngere Zielgruppen heran. Wenn wir mal auf Zielgruppen, auf die Endkonsumenten eingehen, JBL hat eben auch einen eigenen Shop und viele andere Hersteller und Marken haben inzwischen eigene Shops. Welche Rolle spielt eigentlich das D2C-Geschäft in dem Bereich auch für JBL? Ist das einfach auch wichtig, um mal zu, ja, noch ein bisschen mehr Volkes Stimme zu hören oder zu wissen, wie tickt so der Endkunde oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist eigentlich unser Hauptanliegen. Also wir müssen gemeinsam mit dem Handel den Markt verstehen und wissen, was unsere Endkunden wollen, weil wir natürlich auch die Produkte auf unsere Endkunden entwickeln und einfach auch schauen, was brauchen sie jetzt, was ist der Need und wo müssen wir, in welche Richtung wollen wir gehen. Und das geht nur in Zusammenarbeit und wir müssen alle gemeinsam schauen, dass wir mehr Aquarianer bekommen und dass wir den Markt erweitern. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir halt auch Informationen verteilen können, einfach aus JBL-Sicht, dass wir Informationen sammeln können, dass wir die Endverbraucher auch direkt ansprechen können. Aber natürlich brauchen wir den Handel, der uns dabei unterstützt oder den wir dabei unterstützen, dass wir dann auch die Abverkäufe steigern können.
Das ist auf jeden Fall das Vorhaben, das natürlich die Firma und die Marke auch entsprechend nach vorne bringt, aber auch den Fachhandel nochmal beflügeln kann. Wenn wir uns jetzt das Geschäft in Deutschland angucken, das internationale Geschäft, wie würden Sie da sagen, ist Deutschland einzuordnen von der Entwicklung her? Sie haben ja eben schon mal ein bisschen was zur Branchenentwicklung und Ihrer Einschätzung gesagt des Marktes. Und wie wichtig ist eigentlich inzwischen dieses internationale Geschäft im Verhältnis zum deutschen Kernmarkt?
Für JBL ist das internationale Geschäft sehr wichtig, vor allem der französische Markt. Also Frankreich und Deutschland sind für uns die beiden größten Märkte, die sich auch vom Umsatzvolumen jetzt nicht viel geben. Also Deutschland ist noch leicht vor Frankreich. Mal gucken, ob Frankreich das noch aufholen kann die nächsten Jahre. Und für uns ist wichtig, Europa ist wichtig, das europäische Ausland. Und der deutsche Markt stagniert ein wenig. Also das ist mehr, dass man den Markt verwaltet, statt dass man ihn ausbauen kann. In Europa haben wir tatsächlich auch noch Länder, wo überraschenderweise dann viel Wachstum drin ist. Also bei JBL war es jetzt Schweden, wo wir sehr gute Zahlen verzeichnen können. Aber wir haben auch, und das finde ich immer wieder spannend, das ein oder andere Exportland, wo einfach Potenzial hinten dran ist, das man gar nicht so sieht. Und da nenne ich tatsächlich gerne die Ukraine. Also wir haben sehr, sehr gute Verkaufszahlen aktuell oder jetzt auch die letzten Jahre in der Ukraine, was mich sehr, sehr beeindruckt. Und das möchte ich einfach kurz erzählen, weil ich das so spannend fand. Wir hatten unseren Kunden bei uns. Und dann haben sie auch wirklich ganz motiviert erzählt, ja, im Moment ist natürlich bei uns die Situation schwierig, aber wir werden Aquarien brauchen und vor allem auch, wenn dieser Krieg vorbei ist, weil das einfach gut für die Psyche ist, gut fürs Gemüt ist und wir brauchen das und das ist sowas Schönes und wir wollen unsere Bevölkerung mit was Schönem bereichern und diese Einstellung, diese Motivation, da kann sich der ein oder andere deutsche Mitbürger gerne auch mal was abschneiden und das fand ich sehr, sehr beeindruckend und deswegen ist für uns Export weiterhin sowohl ins europäische Ausland als auch in die Drittländer sehr, sehr wichtig.
Also wirklich spannend und sehr beeindruckend, die Geschichte. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich kann mich da Ihrer Einschätzung auch anschließen. Da sind wir in Deutschland, jammern wir dann manchmal auch auf sehr hohem Niveau. Ja, vielleicht mal, ich habe eingangs gesagt, wir möchten heute auch über Werte sprechen. Jetzt hat natürlich eine Firma oder eine Marke hat einen Wert, aber es geht natürlich auch um persönliche Überzeugungen. Und welche unternehmerischen Werte sind Ihnen ganz besonders wichtig?
Mir ist wichtig, dass man ehrlich und offen kommuniziert. Also ich bin nicht jemand, wenn Dinge passieren, der gleich sagt, okay, wer ist schuld, was ist, warum hast du das nicht gemacht? Mir ist wichtig, dass wir das Ziel im Auge behalten. Und das Ziel ist einfach, dass wir JBL und die Aquaristik weiter voranbringen. Und da haben wir einen Weg und auf dem Weg kann man mehrere Wege gehen. Und es können auch mal Steine dahinlegen, aber die müssen wir einfach wegräumen und das müssen wir gemeinsam schaffen. Und da ist mir einfach wichtig, dass man drüber redet, dass man Lösungen sucht und dass man gemeinsam versucht, eben das Ziel zu erreichen. Und was ich eben nicht mag, sind gleich diese Dinge, das kriegen wir nicht hin, das geht nicht. Der, bevor man das Ziel überhaupt beschrieben hat, schon erklärt, warum die und die Wege einfach gar nicht funktionieren. Und da bin ich einfach allergisch, wenn man gleich diese Negativität mit reinbringt. Und wir müssen auch mal probieren und man kann auch mal scheitern, aber man sollte halt einfach erstmal von hinten angucken, wo wollen wir hin und uns dann Gedanken machen, wie kommen wir da hin und nicht gleich das Wie verteufeln, bevor wir überhaupt da sind.
Ja, vom Nörgeln allein ist noch nichts gelöst worden.
Genau.
Dementsprechend muss es vorwärts gehen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, es muss immer weitergehen. Und dem Leitspruch fühle ich mich heute noch verpflichtet. Wenn Sie mal so ein bisschen auch schauen darauf, wie Sie eigentlich wieder Kraft tanken. Sie haben eben schon mal erwähnt, dass Sie auch reiten. Ich habe auch gelesen, Sie engagieren sich im Musikverein. Haben Sie dazu überhaupt noch viel Zeit oder ist das, nehmen Sie sich die Zeit und wie wichtig ist Ihnen dieser Ausgleich?
Ein Ausgleich prinzipiell ist immer sehr, sehr wichtig. Klar, Zeit, der Tag hat nur 24 Stunden und man muss sie irgendwie verteilen. Man hat natürlich auch noch die Familie zu Hause. Aber ich sage jetzt mal, der Verein ist freitags abends. Freitags abends ist dann halt mal eine Stunde Musikprobe, 2 Stunden Musikprobe. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und auch das mit dem Reiten, mit dem Pferd, das ist einfach der Ausgleich, den ich nicht missen wollen würde. Also ich versuche natürlich, mir die Zeit zu nehmen, wo es geht. Aber auch das ist nur möglich, wenn man ein bisschen Unterstützung hat. Und wir haben zu zweit 2 Pferde und dann ist immer einer von uns da. Wir sind beide selbstständig. Das geht dann ganz gut. Dann, wenn der eine länger arbeiten muss, ist der andere da und umgekehrt. Aber für mich wäre es undenkbar, also ohne Musik und ohne Pferd. Also irgendwas braucht man mal als Ausgleich.
Ja, also Leidenschaften, die dann eben auch das Privatleben durchziehen, die sind genauso wichtig wie die beruflichen Leidenschaften. Und wenn wir jetzt so mal einen Ausblick wagen auf die Zukunft, ja, inzwischen kann man keine 10 Jahre mehr vorausplanen. Das war sicherlich früher mal eine andere Herangehensweise. Aber was wünschen Sie sich für das Unternehmen, für JBL in den nächsten 5 bis circa 10 Jahren strategisch, aber dann auch in Bezug auf die Kultur im Unternehmen?
Ja, ich wünsche mir ein bisschen mehr Stabilität. Daran müssen wir einfach arbeiten. Das ist aber auch, wie gesagt, der Branche geschuldet. Ein bisschen mehr Stabilität, dass wir einfach wieder wissen, wo unser Level ist und wir dann darauf aufbauen können. Ich wünsche mir, dass wir weiter an dem Ziel arbeiten, eben mehr Aquarianer zu bekommen, auch in Deutschland. Ich sehe da weiterhin Potenzial, aber man muss natürlich dran arbeiten und darf nicht warten, bis sich das von selber entwickelt. Und ich hoffe einfach, dass wir da in den nächsten Jahren viele Ideen, die wir haben, auch umsetzen können. Das hängt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie sich die Branche entwickelt. Aber wir haben viele Ideen, wir wollen viel machen. Und da hoffe ich einfach, dass sich Chancen bietet und eben durch Stabilität wieder Wachstum ergeben kann.
Ja, und sicherlich darf man dann auch nicht Angst haben, wenn man den Riesenberg an Herausforderungen sieht, die auch um uns herum existieren. Und sicherlich geht es auch teilweise um Rahmenbedingungen, für die dann wiederum die Politik verantwortlich ist und dann wiederum wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die durch unterschiedlichste Einflussfaktoren beeinträchtigt werden können. Wenn wir jetzt mal schauen darauf, was vielleicht ein ja heutzutage junger Mensch dann eben so denkt, der vielleicht auch eine Führungsrolle in einem Familienunternehmen anstrebt. Was empfehlen Sie da? Wie geht diejenige oder derjenige am besten vor? Und gibt es vielleicht auch Erfahrungen Ihrerseits, die hilfreich sein können, um erstmal herauszufinden, ist das das Richtige für mich und wie gehe ich daran?
Ich würde jedem empfehlen, der ein Familienunternehmen hat, wenn er sich natürlich damit identifiziert, dass er diesen Weg wagt, weil es ist einfach was schon immer zu deinem Leben gehört. Und mein Betrieb ist meine Familie, das ist mein Leben, das ist meine Firma. Und das hilft dir einfach über viel hinwegzukommen und drüber zu schauen, weil du einfach weißt, für wen ich das mache und warum ich das mache. Und ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, ein externer Geschäftsführer zu sein in einem Unternehmen. Also das habe ich für mich beschlossen. Das könnte ich mir nicht vorstellen, weil ich sage, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch auch und bin mit den Emotionen einfach bei der Firma dabei. Und man muss es einfach ausprobieren, man muss es wollen. Aber ich habe viele junge Unternehmer kennengelernt, auch im Freundeskreis, viele, die Familienbetriebe jetzt weiterführen. Und man muss es versuchen, man muss sich wohlfühlen, man muss, ich komme wieder darauf zurück, einfach authentisch sein und gucken, ob man mit seiner Art da weiterkommt und ob das was für einen ist. Und dann kann ich das jedem nur empfehlen. Aber meiner Meinung nach, man muss auch mit Leidenschaft dabei sein und sich einfach mit dem identifizieren, was man macht.
Auf jeden Fall, so eine intrinsische Motivation ist wichtig. Und jetzt sind Sie inzwischen nicht nur Chefin, Sie sind inzwischen auch Mutter, bringen beides zusammen. Wie gehen Sie so vor, wenn vielleicht dann in ein paar Jahren Ihr Sohn sagt, ja, da möchte ich mal gern reinschnuppern und dann vielleicht noch einige Jahre später ebenfalls vielleicht bereitsteht? Wie können Sie das fördern, ohne dann auch vielleicht zu sehr zu pushen?
Ja, also prinzipiell werde ich das auch so handhaben, wie das bei meinem Vater und bei mir war. Die Türen stehen immer offen, aber es ist kein Muss. Also weder mein Vater hätte das Unternehmen übernehmen müssen, noch ich hätte das Unternehmen übernehmen müssen. Aber auch mein Kleiner kommt mich mit meinem Mann gerne mal besuchen und zeigt dann immer auf die Aquarien und macht Schmatzgeräusche, wo er dann sagt, ich möchte die Fische jetzt füttern. Und das darf er dann auch. Und auch er ist schon hier und kommt mich immer wieder besuchen. Und das werden wir auch so weiterführen. Und wenn dann mal Grillfest ist, dann darf er mitkommen, oder wenn er dann älter ist und es ist die Interzoo, dann nehme ich ihn da auch mal mit und er darf schauen und dann wird sich das einfach zeigen, ob er Interesse dafür entwickelt oder nicht.
Ja, das wird sich zeigen und dann würde die vierte Generation ja schon in den Startlöchern stehen. Aber wir werden weiter beobachten, wie es weitergeht bei Ihnen, bei JBL, in der Gesamtbranche. Ja, und zum Schluss nochmal ein Ausblick. Also es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Wenn Sie jetzt mal auf das Unternehmen schauen, auf die nächste Zeit, auf die nächsten Projekte. Gibt es da was, worauf Sie sich besonders freuen?
Ja, wie vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wir haben viel in der Pipeline, was unser Techniksortiment anbelangt. Also wir haben ja jetzt erst auch das ganze Futtersortiment neu gemacht und jetzt gehen wir an die Technik. Und da freue ich mich einfach auf viele spannende Projekte hinsichtlich Digitalisierung und der smarten Aquaristik. Und ich hoffe, dass wir die dann 2027 vielleicht auch mit einer schönen Open House und einer großen Hausmesse vorstellen können. Das würde mich freuen, weil das konnte ich natürlich jetzt auch durch Corona und durch dem, was da war, waren ja die großen Veranstaltungen nicht so möglich. Und da würde ich mich wirklich freuen. Ich glaube, die letzte von JBL, ich müsste jetzt lügen, ist jetzt auch fast 10 Jahre her, 2016 meine ich, war das. Und das würde mich echt freuen, wenn wir da mit einer großen Präsentation 2027 das neue Techniksortiment vorstellen können.
Sehr gut, da freuen wir uns drauf und mit Sicherheit wird ja dann schon mal nächstes Jahr im dann wieder erneuten Interzoo-Jahr schon mal so ein bisschen der Vorhang gelüftet und das eine oder andere schon mal zumindest gezeigt und das komplette Sortiment, das neue, wird es dann übernächstes Jahr voraussichtlich geben. Also wir stehen da schon in den Startlöchern und freuen uns drauf. Ja, Frau Kaltenmeier-Böhme, das war wirklich ein sehr kurzweiliges, tolles Gespräch und wir hätten noch über viele andere Themen sprechen können, aber ich glaube, wir haben so eine ganz gute Tour durch unterschiedlichste Themenfelder auch unternommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen und natürlich auch JBL und der Aquaristik weiterhin alles Gute und wir werden das wirklich aufmerksam beobachten und freuen uns, wenn es da wieder Neuigkeiten gibt.
Ja, ich bedanke mich. Freude war ganz auf meiner Seite und es gibt bestimmt wieder viele Treffen, auf denen wir tolle Themen besprechen können. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Wunderbar. Ja, und ihr dürft euch ebenfalls freuen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören auf weitere spannende Folgen hier vom B2Pet Podcast. Also seid gespannt, bleibt dabei und bis bald. Tschüss.